Grundlagennetzwerk. Im Grundlagenblock Netzwerke wird erklärt, was unter dem Begriff Netzwerk zu verstehen ist. Außerdem erfolgt ein kurzer Überblick darüber, wie das Internet entstanden ist und welche Zugangsmöglichkeiten bestehen. Des Weiteren wird erklärt, wie eine Website auf den Computer gelangt. Was ist ein Netzwerk? Dieser Artikel soll die Frage beantworten, was ein Netzwerk eigentlich ist und woraus es grundsätzlich besteht. Dabei wird zwischen Computernetzwerken und sozialen Netzwerken, Social Network, unterschieden. Im Speziellen wird dabei das Thema Computernetzwerk näher erläutert. Behandelt werden Vorteile, Nachteile sowie Klassifikation von Computernetzwerken etc. Was ist ein Netzwerk? Ein Computernetz ist ein Zusammenschluss von verschiedenen technischen und elektronischen Systemen. Die Kommunikation erfolgt mittels TCP/IP. Dieses Protokoll ist plattformunabhängig, das bedeutet, dass es auf allen Betriebssystemen, Windows, Linux, MacOS, gleich behandelt wird. Im Vergleich dazu ist ein soziales Netzwerk ein Interaktionsgeflecht zwischen Personen, wie beispielsweise Bekanntschaftsnetzwerke. Konkret sind soziale Netzwerke, im Sinne der Informatik, Netzgemeinschaften. Diese werden immer populärer, vergleiche dazu Plattformen wie Szene1, Xing, Facebook. Bereits 59% aller österreichischen Internet-User nutzen einer aktuellen Studie zufolge soziale Netzwerke. Wie StudiVZ, Xing oder Facebook. Netzwerk. Unter Netzwerk versteht man eine Gruppe von Computern oder anderen Peripheriegeräten, die miteinander verbunden sind und die miteinander kommunizieren können. Hansen definiert ein Rechnernetz als ein räumlich verteiltes System von Datenstationen, Rechnern, Steuereinheiten und peripheren Geräten, die durch Datenübertragungseinrichtungen und Wege miteinander verbunden sind. Merkmale dafür sind: Verbindung von mehreren Computern, gemeinsame Kommunikation, gemeinsame Nutzung von Ressourcen, zentrale Datensicherung, Optimierung der Rechnerauslastung. Vorteile von Netzwerken. Folgende Vorteile ergeben sich durch die Verwendung eines Netzwerkes: rascher Datenaustausch und Datenweitergabe, zentrale Verwaltung und Sicherung der Netzwerkteilnehmerinnen und Daten, gemeinsame Nutzung von Ressourcen, Drucker, Internetzugang, gemeinsame Nutzung von Programmen, bessere Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten. Nachteile von Netzwerken: teure Hard- und Software. Mitarbeiterinnen müssen damit umgehen können. Netzwerke bedingen Administratorinnen. Schnelle Verbreitung von unerwünschten Daten und Programmen. Fehler erzeugen mehr Probleme. Angreiferinnen können Schaden anrichten. Klassifikationskriterien. Man kann Netzwerke durch unterschiedliche Beurteilungskriterien voneinander abgrenzen. Physikalische Kriterien. Hierbei unterscheidet man, welche Übertragungsmedien verwendet werden. Geografische Kriterien, dabei kommt es darauf an, welche Netzausdehnung das Netzwerk hat. Organisatorische Kriterien, privates versus öffentliches Netz. Strukturelle Kriterien, wie ist die Struktur des Netzwerkes aufgebaut. Leistungskriterien, hierbei spielt die Übertragungsleistung eine Rolle. Steht eine niedrige, mittlere oder hohe Bandbreite zur Verfügung. Funktionskriterien, es kommt darauf an, wer die primäre Zielgruppe eines Netzwerks ist. Frontend versus Backbone? Im Folgenden werden nun die ersten vier Kriterien näher erläutert. Organisatorische Kriterien. Hierbei unterscheidet man zwischen einem öffentlichen Netz, englischen, Public Network, und einem privaten Netz, englischen, Private Network. Unter einem öffentlichen Netz versteht man ein Kommunikationsnetz, das zu verhältnismäßig geringen Kosten prinzipiell für jedermann zugänglich ist. Öffentliche Netze bilden in der Regel die Basis für die Kommunikationsinfrastruktur einer Region. Diese wurden mit staatlichen Geldern aufgebaut und sind inzwischen oftmals im Besitz von privaten Unternehmen. Beispiele für solche Netze sind: Telefonnetz. TV-Kabelnetz. Stromnetz. Ein privates Netz ist ein Kommunikationsnetz, das ausschließlich für interne/private Kommunikation innerhalb eines Betriebes oder eines Privathaushalts verwendet wird. In der Regel sind private Netze auch das Eigentum des jeweiligen Betriebes oder Privathaushalts. Meist geht es hier um den Ausdehnungsgrad, LAN-größer als geografische Ausdehnung. Geografische Kriterien. Diese Kriterien werden in drei Bereiche unterteilt. LAN, Local Area Network. WAN, Metropolitan Area Network. WAN, Wide Area Network. Das Local Area Network, kurz LAN, bildet das interne Netzwerk eine Organisationseinheit. Diese erstreckt sich über Räume, Stockwerke, Gebäude oder Gebäudegruppen. Solche LANs sind oft private Netze, die durch eine Firewall meist vom öffentlichen Netz geschützt werden. Ein wesentlicher Vorteil solcher LANs ist sicherlich die Robustheit, Ausfallsicherheit. Die Geschwindigkeit in einem LAN liegt in einer Bandbreite von 10 Megabit pro Sekunde und kann bis zu 1 Gigabit pro Sekunde gehen. Handelt es sich um eine kabellose Verbindung innerhalb eines LANs, so spricht man hier von einem WLAN, Wireless Local Area Network. Bei weiträumigen Datennetzen wie beispielsweise bei einem Metropolitan Area Network, kurz, MAN. Unübliche deutsche Übersetzung, Stadtnetz, oder einem Weitverkehrsnetzwerk, kurz, WAN, werden in der Regel mehrere Teilnetze von unterschiedlichen Betreibern miteinander verbunden. Für die Netzwerke ist die Schaffung einer flächendeckenden Infrastruktur ein zentraler Kostenfaktor. Wichtige Faktoren sind hier Bandbreitenmanagement, Skalierbarkeit für Datendurchsatzraten und hohe Ausfallsicherheit. Ein solches Beispiel für ein weiträumiges Datennetz war das MANDATDAC. Bis Ende 2002 haben sich die Städte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart zu einem MANDATDAC zusammengeschlossen. Zu WANs ist noch zu erwähnen, dass sich diese im Gegensatz zu einem LAN oder MAN über einen sehr großen geografischen Bereich erstrecken. Die Anzahl der angeschlossenen Rechner ist auf keine bestimmte Anzahl begrenzt und sie erstrecken sich über Länder oder sogar Kontinente. Physikalische Kriterien. Welche Übertragungsmedien werden verwendet? Kupferkabel. Glasfaserkabel. Koaxialkabel. Funk. Strukturelle Kriterien. Die Topologie bezeichnet bei einem Computernetz die Struktur der Verbindungen mehrerer Geräte untereinander, um einen gemeinsamen Datenaustausch zu gewährleisten. Die Topologie ergibt sich aus den physischen Verbindungen der Computer. Stern. Ring. Bus. Baum. Vermaschte Topologie. Internet. Das Internet wird heutzutage in zunehmendem Maße dafür genutzt, Informationen im weltweiten Netz zu finden, mit Personen in aller Welt in Kontakt zu treten sowie um Informationen und Dokumente auszutauschen. Für diese Tätigkeiten stehen dem Benutzer/der Benutzerin eine Reihe von unterschiedlichen Diensten zur Verfügung. Entstehung des Internets. USA, 1969, es war die Zeit des Kalten Krieges und die Angst vor einem atomaren Angriff war groß. Das Militär suchte fieberhaft nach neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Man forschte nach einem System, das so flexibel ist, Militäreinheiten an verschiedenen Standorten miteinander zu verbinden und in Echtzeit miteinander kommunizieren zu lassen, und das selbst dann aufrecht bleibt, wenn einzelne Verbindungen zerstört werden. Die Idee des Internets war geboren. Das sogenannte ARPANET war damals auf die militärische Nutzung beschränkt. Man begann, einzelne Computer miteinander zu vernetzen. Kennzeichnend für das ARPANET war auch eine dezentrale Verwaltung der Daten. Es erfolgte ein Datenabgleich der einzelnen Rechner, die bereits alle miteinander kommunizieren konnten. Wurde ein Computer zerstört, blieben die Informationen auf den anderen Geräten erhalten. Die Grundlage des ARPANETs stellte das TCP/IP-Protokoll dar, das 1983 als neues Übertragungsprotokoll eingeführt wurde und das auch heute noch vor der Kommunikationsstandard des Internets ist. Im Laufe der Jahre wurde das Internet auf die universitären Einrichtungen in den USA ausgeweitet. Anfang der 90er Jahre, mit Entstehung des World Wide Web, begann der eigentliche Boom des Internets. Durch die Entwicklung der Hypertext Markup Language wurde das Internet zunehmend auch für Unternehmen und Privatanwender interessant, da die Dienste mittels grafischer Oberfläche einfach zu bedienen wurden. Die ersten Dienste waren zu Beginn noch kommandoorientiert. Der erste Internetdienst ist das Telnet. Mithilfe von Telnet lässt sich ein entfernter Computer fernsteuern. Die Tastatureingaben und Befehle werden vom fernen Computer so interpretiert, als würde der Benutzer den Computer direkt bedienen. Das Telnet hat heute ziemlich an Bedeutung verloren. Es wird teilweise noch bei Bibliotheksabfragen verwendet. Das WWW ist erst Anfang der 90er Jahre entstanden. Sein Vorläufer war der Gopher. Gopher-Dokumente werden über ein hierarchisches, nach Themengebieten geordnetes, Textmenü zur Verfügung gestellt. Eine Verknüpfung der Dokumente untereinander existiert noch nicht, die Navigation zwischen den Dokumenten ist ähnlich der des Windows Explorers. Der Gopher wurde mittlerweile fast vollständig durch das WWW abgelöst. Zugang zum Internet. Im Folgenden werden die verschiedenen Möglichkeiten beleuchtet, um als Privatanwenderin einen Internetzugang aufzubauen. Die Einwahl erfolgt dabei immer über einen sogenannten Internetprovider, Modem und ISDN. Eine Einwahl mittels Modem stellt die einfachste Zugangsvariante dar. Es wird eine bestehende Telefonleitung genutzt, gleichzeitiges Telefonieren ist nun aber nicht möglich. Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei maximal 56 Kilobit pro Sekunde und stellt mit Abstand die langsamste Verbindung dar. Für Internetbenutzer, die wenig surfen und downloaden, und nur ab und zu online sind, stellt es aber nach wie vor die günstigste Variante dar, da bei vielen Providern keine Grundgebühr, sondern lediglich Verbindungskosten anfallen. Wer einen ISDN-Anschluss besitzt, kann mit einer speziellen ISDN-Karte die bestehende Telefonleitung zur Einwahl benutzen. Die Geschwindigkeit liegt bei etwa 64 Kilobit pro Sekunde und gleichzeitiges Telefonieren ist möglich. Da der ISDN-Anschluss wesentlich teurer ist und zusätzlich noch Anschaffungskosten für die ISDN-Karte entstehen, hat dieser Internetzugang heute praktisch keine Bedeutung mehr. Breitbandzugang. ADSL, Telefonnetz, Internet über Kabel-TV und Powerline, Strom, stellen schnelle Zugangsvarianten über Breitband dar. Für alle diese Zugänge wird ein spezielles Modem verwendet, das an die Netzwerkkarte des Computers angeschlossen wird. Bei den Geschwindigkeiten, die Provider bieten je nach Tarifbandbreiten zwischen 256 Kilobit pro Sekunde und mehreren Mbit pro Sekunde an, und Kosten sind diese Varianten durchaus miteinander vergleichbar. Im Normalfall wird vom Provider ein monatlicher Fixpreis verrechnet, unabhängig von der tatsächlichen Online-Zeit, teilweise gibt es limitierte monatliche Übertragungsraten. Der Zugang über eine Breitbandverbindung ist vor allem für Vielsurfer interessant, die auch größere Dateimengen downloaden. Während bei ADSL die bestehende Telefonleitung genutzt wird, gleichzeitiges Telefonieren ist möglich, werden beim Zugang über Kabel die Leitungen des Kabelfernsehens verwendet. Powerline stellt eine ganz junge Möglichkeit des Internetzugangs dar. Seit ein paar Jahren gibt es in einigen Gebieten Oberösterreichs die Möglichkeit, Internet über die Steckdose zu benutzen. Der Vorteil dabei ist, dass keine zusätzlichen Leitungen verlegt werden müssen und von jeder Steckdose losgesurft werden kann. Auch die Handynetzbetreiber bieten bereits Möglichkeiten für schnelles Surfen im Internet. Mit einer Multimedia-Card lässt sich GPS oder UMTS für mobiles Internet benutzen. Die Datenraten sind dabei mit einer Breitbandverbindung vergleichbar. Satellitenzugang. Eine schnelle Internetverbindung lässt sich auch über Satellit verwirklichen. Die Datenübertragungsrate liegt bei bis zu 24 Megabit pro Sekunde. Über diese Verbindung ist allerdings nur ein Download möglich, für das Uploaden, Wie zum Beispiel das Versenden von E-Mails wird nach wie vor eine herkömmliche Internetverbindung benötigt. Mittlerweile wird zwar auch schon eine bidirektionale Satellitenverbindung am Markt angeboten. Diese ist allerdings aufgrund der hohen Kosten für Privatanwender weniger interessant. Grundlagen DNS. Die zentrale Frage, die in diesem Beitrag beantwortet wird, dreht sich um die Funktionsweise des Internets. Konkret geht es darum, wie das Internet funktioniert und wie eine Internetanfrage vom Webserver zum eigenen Rechner, zum Beispiel nach Hause, gelangt. Funktionsweise des Internets. Das Internet ist kein einheitliches, zusammenhängendes Netzwerk, es stellt lediglich eine Verbindung unterschiedlicher, kleiner Teilnetzwerke dar. Diese Subnetzwerke können unterschiedlich aufgebaut sein, entscheidend ist nur, dass sie die gleiche Sprache sprechen. Für die Kommunikation der Teilnehmer im Internet muss ein Protokoll verwendet werden, das TCP-IP-Protokoll. TCP-IP besteht eigentlich aus zwei Protokollen und ist die Abkürzung für Transmission Control Protocol-Internet Protocol. Protokoll selbst bezeichnet eine Ansammlung von Regeln, die Computer verwenden, um über ein Netzwerk miteinander kommunizieren zu können. Die einzelnen Datenpakete werden nicht als Gesamtpaket durchs Netz versendet, sondern bereits beim Absender in kleine Teilpakete zerteilt, die sich eigenständig den Weg durchs Internet zum Empfänger suchen. Im sogenannten Header werden noch Zusatzinformationen zum Paket erfasst. Neben der IP-Adresse des Absenders und Empfängers und der Größe der Datei, werden im Header noch die Informationen mitgeliefert, aus wie vielen Teilpaketen das Gesamtpaket besteht und wie diese zusammengesetzt werden müssen. Jedes Paket sucht sich eigenständig den Weg durchs Internet. Sind Leitungen unterbrochen oder überlastet, wird auf andere Routen ausgewichen. Beim Empfänger werden die Datenpakete wieder zu einem Gesamtteil zusammengefügt. Durch die Informationen im Header kann überprüft werden, ob alle Teile den Empfänger erreicht haben und wie diese Teile zusammengesetzt werden müssen. Fehlen Teilpakete, werden sie neu angefordert. Das Handling der Teilpakete übernimmt das IP-Protokoll. Für die eigentliche Übertragung der Daten ist das TCP-Protokoll zuständig. Als erstes wird überprüft, ob die Gegenstelle verfügbar ist und wenn ja, wird die Verbindung aufgenommen. Ist alles in Ordnung, so geht die Gegenstelle in Empfangsbereitschaft und die Pakete werden übermittelt. Jeder Internetdienst ist unter einem speziellen Port erreichbar. Ports sind vergleichbar mit einer Nebenstelle einer Telefonanlage. Dadurch wird es möglich, gleichzeitig mit unterschiedlichen Internetdiensten zu arbeiten, zum Beispiel im Internet zu surfen, E-Mails abzurufen und eine Datei über FTP downzuladen. Beispielsweise ist HTTP üblicherweise über den Port 80 zu erreichen. Wird nicht der Standardport für einen Internetdienst verwendet, muss der verwendete Port in der Adressierung mit angegeben werden. Jeder Computer, der mit dem Internet Verbindung aufnimmt, benötigt eine weltweit eindeutige Adresse, unter der er angesprochen werden kann. Wir sprechen von der sogenannten IP-Adresse. Jede IP-Adresse im Internet ist einmalig. Die IP-Adressen werden durch die Network Information Center, NIC, zentral vergeben. Jedes Land und jeder Provider erhält einen Pool an Adressen, die an die einzelnen Teilnehmer zugewiesen werden können. Der Teilnehmer erhält vom Provider entweder eine fixe IP-Adresse, statische IP, oder sie wird ihm bei jeder Internetheimwahl neu zugewiesen, dynamische IP. Diese IP-Adressen werden für die gesamte Kommunikation im Internet benötigt. Da die IP-Adressen für uns schwer merkbar sind, sprechen wir die Website des IDV folgendermaßen an. www.idv.edu. Wir sprechen hier von einem Domain-Namesystem. Die Adressierung mit Domains im Browser wird als URL bezeichnet, gleich Uniform Resource Locator. Die Schrägstriche nach der Protokollangabe stellen immer normale Schrägstriche, Schrägstrich, Schrägstrich, dar. Das Internet ist ursprünglich aus der UNIX-Welt heraus entstanden, daher hat auch der Backslash, Backslash, aus der DOS-Welt hier nichts verloren. Intern wird diese Adressierungsweise in die obige IP-Adresse umgewandelt und die Anfrage abgesendet. Damit der Computer die zugehörige IP findet, sendet er zuerst eine Anfrage an einen sogenannten Domain-Name-Server, auf dem die Domains samt zugehöriger IP-Adresse gespeichert sind. Da die Anzahl der IP-Adressen aber beschränkt ist, gibt es bestimmte Adressbereiche, die für private Netzwerke reserviert sind. Diese Adressen werden im Internet niemals verwendet. Da diese IP-Adressen nur im privaten Netz verwendet werden, können alle privaten Netze die gleichen Adressbereiche verwenden. Das zurzeit verwendete IP-Protokoll IPv4 bietet einen Adressraum für etwa 4 Milliarden IP-Adressen. Da sich die Zahl der Internetbenutzer aber kontinuierlich erhöht, werden die zur Verfügung stehenden Adressen mittlerweile knapp. Um dieses Problem zu lösen, wird seit 1995 das Nachfolgerprotokoll IPv6 entwickelt, das statt 32 Bit nun 128 Bit verwendet. Für jeden Internetdienst wird ein spezielles Protokoll benötigt. Alle diese Protokolle bauen auf TCP/IP auf. Jede Internetadresse endet mit einer Top-Level-Domain. Es wird zwischen organisatorischen und geografischen Domains unterschieden. Eine detaillierte Auflistung der TLDs ist unter de.wikipedia.org/wiki/top-level-domain zu finden. In den USA werden ausschließlich gTLDs verwendet, eine .us-Domain gibt es nicht. Generell ist die Bereichseinteilung nicht unbedingt zwingend. Manche Top-Level-Domains enthalten zusätzlich eine Sub-TLD. Beispielsweise steht .co.at für ein österreichisches Unternehmen oder .gv.at für eine österreichische Regierungseinrichtung.